So, hallo, hallo. Ich bin Florian. Ich mache den Echte Papas Podcast. Wenn ich das noch runterkriege, weil meine Liste an To-Dos pro Tag ist kilometerlang. Noch länger als eure. Aber wie gut, dass Marco gerade noch ein paar Minuten Zeit für mich hat.
Mir kommen die Tränen. Also, und ich bin Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas. Ja, nein, also wirklich. Meine To-Do-Liste ist schon seit heute Morgen um sechs.
Wächst. Ganz schnell. Next. Okay, gut. Und sind das jetzt berufliche Geschichten oder familiäre? Weil darauf würde jetzt auch meine Frage der Woche hinauslaufen tatsächlich. Wer managt bei euch denn den Familienalltag? Du oder deine Frau? Ach, richtig provokant
unser
jetzt.
Staubsaugroboter managt das meiste.
Super, nee, der kann auch kochen, ne? Oder?
Der und kann auch kochen, auch der macht den besten Kaffee. Nee, tatsächlich machen wir das beide. Aber auch das war nicht von immer so. Also das war nicht immer so, sondern das hat sich natürlich auch erst dahin entwickelt. Mit ganz vielen Blessuren und blauen Flecken, die wir davon getragen haben. Aber mittlerweile glaube ich, ich spreche jetzt mal für mich, haben wir da ein gutes System, so dass wir uns beide managen. Und dazu, ne, weil du gerade sagtest, wer managt, eigentlich sind es die Listen, die wir angelegt haben.
Ah, okay. Also ich sehe schon, das ist ein ziemlich großes Thema. Vielleicht sollten wir auch dich und deine Frau mal in diesem Podcast hier einladen, dass sie einfach mal erzählt. Gut, okay. Dann versuche ich es mit einem anderen Gast, unserem heutigen Gast. Wir haben nämlich die Laura Fröhlich zu Gast. Die ist eine der Mental Load Expertinnen in Deutschland. Also sie ist eine, die dieses Thema zuerst aufgebracht hat. Und verbunden mit Mental Load ist ja auch das Thema Familienorganisation. Ne? Also wie manage ich?
Schwieriges Thema.
Schwierig, umfangreich, komplex. Aber mit der Laura haben wir eine Expertin, die das total gut irgendwie auf den Punkt bringt. Und deshalb freue ich mich total, dass wir Laura auf unserer To-Do-Liste hatten und sie eingeladen haben.
Total. Und ich kann das Buch auch nur sehr schwer empfehlen, was sie vorstellt, beziehungsweise genau, Familie als Team. Denn hört es euch selber an. Ich glaube, das kann man nicht alles, wie Marco schon sagt, das ist ein sehr umfangreiches Thema, aber ich glaube, dass in allem von uns etwas Mental Load drin steckt.
So, jetzt steckt in diesem Podcast auf jeden Fall ganz viel Laura Fröhlich und die heißen wir jetzt erstmal herzlich willkommen. Hallo Laura, schön, dass du da bist bei den echten Papas. Endlich, muss man ja sagen.
Hallo Laura.
Hallo Flo, hallo Marco.
Ja, also es hat ein bisschen gedauert, aber ich hoffe, das Warten hat sich für alle gelohnt, weil du hast wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Aber bevor wir, also dein spannendes Thema basiert auf ein neues Buch, was du rausgebracht hast, aber bevor wir auf dieses neue Buch zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne auf dein letztes Buch nochmal zu sprechen kommen. Das hat nämlich den sehr schönen Titel, Achtung, Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. hört sich an wie ein Buch, das nur für Männer geschrieben ist, tatsächlich. Ist es, glaube ich, aber nicht. Magst du nochmal ganz kurz skizzieren, worum es geht? Weil das ist ja letztendlich auch unser Thema heute.
Ja, ganz genau. Es geht vor allem um Mental Load, also die Belastung für Alltagsorganisation verantwortlich zu sein. Gerade Eltern kennen das, an was ich alles denken muss, Arzttermine, Matschhosen, Kinder, Geburtstagskuchen backen und so weiter und so fort. Und ganz besonders Mütter sind betroffen, sich da besonders häufig verantwortlich zu fühlen und auch belastet zu sein von dieser Flut an Aufgaben. Und dieses Gefühl, wenn ich nicht dran denke, tut es niemand, beschreibt Mental Load ganz gut. Und in meinem ersten Buch habe ich beschrieben, wie ich selber in diese Mental Load-Falle geraten bin, habe aber auch so die Umstände skizziert, was haben traditionelle Rollenbilder und auch schwierige politische Bedingungen für Eltern in Deutschland damit zu tun. Und auch, was kann man denn tun, um diese mentale Belastung zu mindern oder in einer Partnerschaft, ganz häufig eben eine Partnerschaft aus Mann und Frau, die Aufgaben gleichberechtigter zu verteilen. Und du hast es schon richtig gesagt, Titel, Cover und Ansprache hat vor allem Frauen interessiert. Und da das Thema aber nicht nur Frauen angeht, habe ich dieses Mal ein anderes Konzept benutzt.
Aber man muss sagen, der Titel hört sich im ersten Moment so an, als wäre es ein Männerbuch, oder? Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Das habe ich, also der Titel hat mich auch abgeholt tatsächlich.
Also Marco, da ja, Respekt. Und ich habe auch viel Rückmeldung von Männern bekommen, durchaus. Also auch, dass für Männer das spannend ist, diese weibliche Perspektive zu verstehen. Und dass das Buch gibt ja auch nicht Männern die Schuld. Also Männer haben ja oft das Gefühl, wenn ich mir das Buch durchlese, dann geht's darum, was ich alles falsch mache und nicht mache und so weiter. Ist aber nicht so. Und da habe ich viele positive Rückmeldungen erhalten. Aber anders als du haben auch viele Männer, speziell Väter, das Buch nicht oder nicht gern zur Hand genommen. Also Frauen schrieben mir dann, hey, ich habe das Buch seit Ewigkeiten im Wohnzimmer liegen, aber mein Partner will es nicht lesen, weil sich so damit auseinanderzusetzen, ist für manche Männer, anders als jetzt für euch, eine Hürde. Und deshalb weiß ich, dass dieses Buch nicht alle Männer gleichermaßen begeistert abholt.
Okay, vielleicht war der Titel einfach zu provokant.
Es könnte also, sein, ja.
Ich würde ja eher sagen, ich glaube, für manche Männer ist das einfach zu abstrakt.
Ja.
Also zu, oder dann nehme ich mich nicht mit ein oder aus, wie auch immer, keine Ahnung. Aber ich glaube auch ein Stück weit zu kompliziert, darüber nachzudenken.
Also ich glaube gar nicht mal zu kompliziert, aber abstrakt passt es ganz gut. Das liegt auch daran, dass gerade Frauen oft so sozialisiert werden, sich verantwortlich zu fühlen für diesen Alltag, für Haushalt, für Geschenke besorgen und so weiter. Sie haben weibliche Vorbilder und so weiter. Und genauso sind Männer oft gar nicht so eingebunden von klein auf und kennen deshalb nicht unbedingt auch dieses Gefühl, dass das alles erledigt werden muss. Und das ist so abstrakt, weil sie ja dann oft denken, ja, aber wenn es mal nicht erledigt wird, ist es doch nicht so schlimm. Und deshalb denken sie auch oft, und ich verstehe diesen Gedanken schon auch, was ist denn daran alles so problematisch? Und deshalb ist es abstrakt. Und durch dieses Buch, das ich geschrieben habe, wenn ihr das auch gelesen habt, wird, glaube ich, dieses Abstrakte greifbar. Aber man muss sich nur mal zunächst mal mit dem Thema beschäftigen. Und das ist vielleicht auch die erste große Hürde.
Den richtigen Zugang zu legen eigentlich, ne? Mhm. Als nur das Buch auf den Tisch zu legen, würde ich mal fast meinen. Du bist eine der ersten Autorinnen gewesen, die das Thema thematisiert haben, also Mental Load quasi oder die Mental Load-Bewegung ins Rollen gebracht hat. Wie kam das aus einer, du hast schon vorhin erwähnt, eine persönliche Erfahrung auch, nehme ich an. Was war denn dein Anstoß, den Leuten einfach oder gerade den Müttern den Hinweis zu geben, schaut mal bei euch, das gibt eine Menge, nee, eine Menge nicht, aber es könnte eventuell ein Lösungsansatz für ganz viele Themen sein bei euch.
Ja, tatsächlich ging eine eigene Geschichte voraus. Ich habe so diesen ganz klassischen Elternlebenslauf hinter mir, bin nach der Geburt der Kinder, wir haben 3 Kinder, jeweils ein Jahr in Elternzeit und danach in Teilzeit wieder zurück in meinen Job. Das ist so ganz klassisch. Ich würde es heute ehrlich gesagt anders machen, aber mein Mann und ich hatten da auch damals gar keine anderen Vorbilder. Wir haben es einfach so gemacht, wie es alle machen. Er war weiterhin in Vollzeit, war jeweils 8 Wochen in Elternzeit, also alles total Stereotyp. Und ich bin dann genau in diese Falle reingeraten. Also zuständig für den Alltag, aber auch für meinen Teilzeitjob. Nichts habe ich irgendwie richtig hinbekommen, gefühlt immer zu wenig gemacht, auch wiederum gefühlt in Anführungszeichen. Es fühlte sich alles immer so unzulänglich an. Und trotzdem war ich belastet und auch frustriert, weil ich mich um alles gekümmert habe und von der Wickeltasche bis hin zu Kindertouren war alles auf meiner Liste. Und ich habe auch immer gedacht, es liegt an mir, ich bin vielleicht schlecht organisiert oder wir beide, mein Mann und ich, machen irgendwas falsch. Und mit diesem Konzept, da als ich darauf gestoßen bin, habe ich gedacht, ach krass, das ist ja genau unser Problem. Dann liegt es also gar nicht an uns oder an mir, sondern an was anderem. Und so bin ich dann in die Recherche, habe einen Blog geschrieben, dann dieses Buch, weil ich glaube, hunderttausende Mütter, natürlich auch Väter, finden sich in dieser Falle wieder und denken alle zu Hause, ich mache was falsch. Und so ist es einfach nicht.
Und wie stark war dieses Mental Load, dieser Druck bei dir ausgeprägt? Also da kann man ja richtig drunter leiden. Also im Grunde leiden ja beide dann, aber die Frau natürlich, die es in erster Linie fühlt, besonders. Warst du da, das kann ja bis zum Burnout gehen, sage ich mal, oder?
Ja, also tatsächlich, ich bin auch in einer Mutterkur gewesen deshalb, weil ich schon so mehrfach Kopfschmerzen, ich bin morgens aufgewacht, immer schon mit so einem Puls, lange To-Do-Listen, wie kriege ich das heute alles hin, am Wochenende weiter organisiert. Ich hatte dann auch so komische Gefühle in den Fingern und dann hat mein Hausarzt gesagt, ja, das sind einfach nervliche Beschwerden. Dann war ich in der Mutterkur, das hat dann 3 Wochen, war schön, ja, ich habe jeden Morgen Frühstück bekommen, musste mich um niemand kümmern und dann ging alles wieder von vorne los, also überhaupt nicht nachhaltig. Insofern, ich hatte jetzt kein Burnout und keine Erschöpfungsdepression, aber ich glaube, hätte ich einfach munter so weitergemacht, wäre es genau dahin gegangen. Also ich kann es total nachspüren. Und dann war es ja bei uns noch so, ich hatte viel Unterstützung von Seiten meines Mannes und meiner Eltern. Dann gibt es ja auch noch Leute, denen fehlt auch noch das Netzwerk. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es für die aussieht. Eine Alleinerziehende hier nochmal ganz besonders benannt. Aber ich habe wirklich diese körperlichen Auswirkungen gespürt und mir berichten auch viele Eltern von Tinnitus, der entsteht, ne, wenn man so ständig angespannt ist. Also das kann wirklich in das Burnout führen. Deshalb ist mir das auch so wichtig, darüber zu reden.
Du sprichst ganz oft von Eltern, aber letztendlich, wenn wir mal ehrlich sind, sind es ja meistens die Mütter, die betroffen sind, oder?
Ja, es sind vor allem Mütter, und da gibt es auch Studien zu, die das nochmal zeigen, dass allein schon, wenn ein Paar, ein heterosexuelles Paar keine Kinder hat und beide in Vollzeit arbeiten, übernimmt sie mehr Haushalt, ne? Und dann logisch, wenn Eltern Kinder haben, dann kommt da einfach noch mehr Arbeit dazu, Fürsorgearbeit, und auch da übernehmen Mütter wieder einen besonders großen Teil. Trotzdem spreche ich auch oft von Eltern, weil, wie ihr anfangs auch gesagt habt, letztendlich betrifft es auch die Männer, weil sie vielleicht eine belastete Partnerin haben, weil sie selbst alleinerziehender Vater sind und weil sie einfach da mitgemeint sind. Ne? Und deshalb, ich hatte eben auch schon Vorträge, wo danach ein alleinerziehender Vater sagte, Moment mal, du redest hier immer von Frauen, hallo, Mental Load und so weiter. Und ich versuche auch mit dieser Benennung von Eltern, auch in meinem neuen Buch, das nicht so als Frauenthema zu deklarieren. Ne? Also wenn man die Zahlen anschaut, klar sind meist Frauen betroffen und es ist natürlich auch so. Aber ich möchte mit der Ansprache auch die Väter direkt mit meinen.
Ja, und es belastet ja auch total die Beziehung. Ne? Also auch wenn die Mutter den Mental Load spürt am meisten irgendwie, das macht ja etwas mit der Partnerschaft.
Es macht was mit der Partnerschaft, diese Frustration, die Wut, die auch der Partner dann oft gar nicht so versteht. Was ist denn jetzt? Was kann ich anders machen? Also eine Hilflosigkeit auf Seiten der Männer, die ich auch so in den Rückmeldungen erhalte. Und ich denke, es ist insofern auch für Männer ein Problem, weil durch diese traditionellen Rollenbilder oder diese Arbeitsaufteilung, die bei vielen Paaren stattfindet, haben Männer gar nicht so einen Zugang zu Fürsorgearbeit oder speziell zu Alltagsorganisation. Ja, sie gehen nach Feierabend oder am Wochenende mit den Kindern auf den Spielplatz. Aber so dieses, ich kümmere mich um die Sportklamotten, ich beschäftige mich mit der Brotbox, so simple Kleinigkeiten bedeuten natürlich auch, den Alltag zu gestalten, sich Zeit zu nehmen, Einfluss zu nehmen. Wie sieht denn überhaupt mein Alltag als Vater aus? Und es ist mir auch ganz wichtig, Vätern zu vermitteln, es ist auch eine Chance, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich dann nicht nur so zu Gast in meinem Zuhause bin, wie es unsere eigenen Väter oft waren, sondern weil ich Einfluss nehmen kann. Und das ist für mich am Ende die Antwort auch auf die Frage vieler echt verzweifelter Frauen, die immer wieder sagen, Laura, wie binde ich meinen Partner ein? Und diese krasse Frage, die höre ich seit wirklich mittlerweile fast 5 Jahren. Und die müssen wir vor allem auch beantworten. Also über die Väter sozusagen, die Fürsorgearbeit ja, gleichberechtigter aufteilen, weil sich leider zu wenig verändert. Und das will ich nicht den Vätern in die Schuhe schieben, sondern eher den gesellschaftlichen Strukturen. Aber es tut sich zu wenig, also müssen wir nochmal einen neuen Weg gehen.
Abgesehen von meinem Fragen oder von unserem Fragenkatalog habe ich da noch ganz viele andere Fragen. Vielleicht können wir da später nochmal. Aber mein erster Impuls ist natürlich von dem, was du gerade auch erklärst. Das ist ja einerseits der Blick nach vorne. Ja, wie wird die Struktur in Zukunft geprägt oder gebaut, so dass man letztendlich ja auch genau das machen kann, nämlich die Einbindung, oder dass sie irgendwann vielleicht einfacher passiert. Ich glaube aber, das ist auch ein ganz großer Blick zurück, ne? Also da ist ganz viel Prägung, und wenn man das als Sohn nicht anders vorgelebt bekommen hat, dann, ne, macht man ja Dinge dann genauso irgendwie, weil die einen drinnen stecken. quasi.
Genau, und das, was du sagst, ist so wichtig, um sich auch zu verstehen. Also wir nehmen wieder klassisch Mann und Frau, Eltern, Mutter und Vater. Wenn ich verstehe, warum hat vielleicht mein Partner nicht so einen Bezug zu dieser Fürsorgearbeit? Und dann gucke ich zurück und sehe natürlich, wo hätte das denn lernen sollen? Es gab damals auch in der vorigen Generation wenig Väter, die die Möglichkeit hatten, diesen Einfluss zu nehmen. Die waren in ihrer Vollzeit beschäftigt, Überstunden und Co. Und wie sollen die heutigen Väter, wenn sie das nicht so vorgelebt bekommen haben, das schaffen? Das können sie dann nur, wenn sie sich damit auseinandersetzen, sich Zeit nehmen, vielleicht auch mit Kumpels, mit anderen darüber sprechen. Und auch das ist wieder nicht so einfach. Deshalb, was du sagst, ist der Grund für die Problematik. Wenn ich aber verstehe, warum zum Beispiel mein Partner durch fehlende Vorbilder nicht so die Dinge im Blick hat wie ich durch die weiblichen Vorbilder, kann ich besser verstehen, warum es gerade noch schwierig ist, was wir aber verändern können, damit es für alle einfacher wird.
Jetzt ist ein neues Buch erschienen mit Familie im Team. Und meine Frage deswegen, ich habe nämlich nur den Begriff Fortsetzung gelesen, weil das wäre nämlich meine Frage gewesen, ist das die Fortsetzung von dem ersten Buch mit dem Titel Die Frau fürs Leben ist das Mädchen für alles?
Nee, es ist nicht eine Fortsetzung, sondern es ist ein anderer Zugang zum Thema. Also bei dem Buch Die Frau fürs Leben, da geht's viel um, ich identifiziere mich als Leserin oder vielleicht auch als Leser mit dem, was dort geschrieben ist. Es geht auch viel um gesellschaftspolitische Fragen, also warum geraten Frauen in diese Mental Load-Falle, was haben Männer damit zu tun? Und es geht am Ende schon auch um einen Ansatz von Arbeitsteilung. Und im neuen Buch Familie als Team, das soll sich so lesen wie eine reine Betriebsanleitung. Es gibt ganz viele tolle Bücher zu Arbeitsteilung und Mental Load und die beziehen immer diesen wichtigen gesellschaftspolitischen Standpunkt mit ein. Der ist für meine Arbeit auch grundlegend. Aber ich habe oft das Gefühl, dass diese Bücher immer das Richtige meinen, aber irgendwie nichts verändern. Genauso wie bei meinem Buch, es müssen die Männer lesen und wenn die es nicht lesen, verändert sich nichts. Dann habe ich überlegt, wie schreibe ich ein Buch, das Männern richtig Lust macht, sich damit zu beschäftigen oder zumindest nicht so, oh Gott, hör mir auf mit diesem Buch. Und ich wollte deshalb so eine Art Betriebsanleitung schreiben und ich habe ein kleines Vorbild. Es gibt eine tolle Betriebsanleitung fürs Kind. Baby heißt es. Ja, vielleicht habt ihr die schon mal gesehen oder gehört und das ist eine Betriebsanleitung für ein Baby und benennt sozusagen alle Herausforderungen, die Eltern so kennen, wenn man ein Baby bekommt, auf so eine Art technische Anleitung. Und ich habe ganz viele Rezensionen über dieses Buch gelesen und da haben die Leute immer geschrieben, ganz viele Männer, die ja eigentlich nicht gern Ratgeber lesen. Das Buch war witzig und es hat mir die Angst vor dem Thema genommen und war trotzdem vom Inhalt her auf den Punkt. Und dann dachte ich, genau so mache ich es auch. Ja, es nimmt mir die Angst. Es geht so ein bisschen witzig ran. Betriebsanleitung, Familie klingt jetzt auch erstmal seltsam. Hier auch dieser Titel mit zusammen stark, Familienleben effizient und liebevoll. Alles so ein bisschen, wie geht denn das zusammen? Aber ich wollte diesen Bereich Familienorganisation so ein bisschen auslagern und auf eine neue Weise draufblicken und habe dafür auch mal diese gesellschaftspolitische Seite, die ich im ersten Buch klar benannt habe, weggelassen. So, als ginge man einfach von zwei Eltern aus. Geschlecht ist erstmal egal. Die wollen sich die Arbeit aufteilen. Die brauchen dazu eine konkrete Anleitung, keine Vorwürfe, sondern hey, so könnt ihr es machen, Schritt für Schritt. Und das ist der Grund, warum ich dieses Thema nochmal, aber von einer anderen Perspektive angegangen bin. Mhm.
Also aber ist es ja das nächste Level dann eigentlich, oder?
Ja, es ist nicht ein höheres Level, ne, weil ich finde das erste Buch und auch die anderen Bücher, die es dazu gibt, super wichtig und relevant. Aber es ist, also ich denke, wir brauchen jetzt irgendwas Handfesteres und das ist sozusagen eine andere Herangehensweise und wirklich verknüpft mit meinem großen, großen Wunsch, dass ganz viele Väter dieses Buch in die Hand nehmen.
Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge das unterstützt, deinen Wunsch. Ja. Aber es ist auch schon ganz schön knifflig, muss man sagen, weil ja. Ich finde, Mental Load ist prädestiniert dafür, Männern auf den Schlips zu treten, oder?
Ja, total. Weil bei diesem Begriff, die Männer denken jetzt, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, lese ich mir erstmal durch, was ich alles nicht oder falsch mache. Und ich würde mal sagen, natürlich ist das Thema Fürsorgearbeit, das wissen wir jetzt alle, die sich ein bisschen gesellschaftspolitisch interessieren, schon auch ein krasses Thema. Wir wissen, es ist wichtig und wir wissen, alles ist nicht gleichberechtigt verteilt. Und es bedeutet, mit diesem Thema sich auseinanderzusetzen, heißt schon auch wahrzunehmen, ich habe da ein paar Punkte, so ein paar, die ich bisher nicht betrachtet habe. Ich meine, wir weißen Menschen haben auch viele Punkte in Sachen Rassismus und Diskriminierung, wo wir selber doch wissen, da haben wir einfach die Augen zugemacht und es ist nicht in Ordnung und die Welt ist nicht gerecht und wir müssen uns unserer Privilegien bewusst werden. Und ich glaube, beim Mental Load haben auch Männer manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mich damit beschäftige, werde ich mir meiner Privilegien bewusst und es fühlt sich auch manchmal nicht so gut an. Also dieses, ja, okay, stimmt schon, dass oft meine Mutter, meine Schwester, meine Freundin, meine Arbeitskollegin sehr viel so mitdenkt und ich da vielleicht so einen blinden Fleck habe. Und das ist dann erstmal etwas unangenehm. Also ich kann die Perspektive gut verstehen und finde es aber umso wichtiger, dass wir eben deshalb dieses Thema an alle Menschen bringen und nicht immer nur mit Frauen diskutieren. Und deshalb auch nochmal dieser Ansatz, aber ich habe natürlich oft überlegt, wie kann man dieses Thema, was du richtig sagst, das gefühlt Männern auf den Schlips tritt oder sie so gefühlt in eine Ecke drängt, anders aufziehen. Weil natürlich müssen sich Männer meiner Meinung nach damit beschäftigen. Das ist, denke ich, auch der gesellschaftliche Anspruch. Und trotzdem ist es auch ein rein menschliches Verhalten, vor gewissen Themen dann die Augen zu schließen. Also ich habe erst heute in einem Vortrag, wenn dann Frauen sagen, ja, mein Mann, der sieht aber nicht, dass Fürsorgearbeit wichtig ist und der diskreditiert diese Art von Arbeit, dann ist es natürlich genau der Reflex, solange ich so tue, als so wichtig ist es ja gar nicht. Und das mit der Gleichberechtigung, meine Güte, und fühle ich mich auf den Schlips getreten, will ich mich auch nicht so richtig mit beschäftigen, dann ist es natürlich ein Aufrechterhalten eines Systems, das nicht so ganz in Ordnung ist. Aber ich verstehe trotzdem, ja, dass dieser Blick dann manchmal etwas schwierig ist.
Also du hast ja selbst über dein Buch gesagt, ich wollte endlich ein Buch schreiben, das vor allem auch Männer in die Hand nehmen. Da haben wir gerade drüber gesprochen, auf den Schlips treten quasi. Und deine Buchagentin schrieb ein Mental Load-Buch, dass Männer lieben werden.
Hat sie ganz schön auf die Kacke gehauen, finde ich.
Kam von ja, mir. Da muss ich jetzt, das muss ich auf meine Kappe
das
nehmen.
Das hast du getextet für sie, damit sie damit rausgehen kann.
Ganz genau. Also ihr wisst natürlich, wie catcht man die Leute mit steilen Thesen. Und darum, dass Männer, das erste Buch, dass Männer lieben werden, das habe ich für mich so getextet, weil jetzt auch mal wieder Stereotype, Vorurteile. Männer mögen, wenn man pragmatisch und lösungsorientiert an eine Sache herangeht, die wirklich kompliziert, anstrengend und gar nicht so einfach zu lösen ist. So fasse ich das jetzt einfach mal zusammen, so wie mit dieser Anleitung fürs Baby. Und wie wir schon anfangs gesagt haben, Männer leiden ja auch massiv unter dem Thema Mental Load, einfach zum Beispiel auch, weil es so schwer zugänglich ist, weil die Partnerin belastet ist. Wo soll ich anfangen? Was kann ich nur tun? Und wenn ich jetzt pragmatisch mit einer Art Anleitung lesen kann, okay, das kann ich tun, so kann man das definieren, Standard Wäsche waschen, da können wir uns absprechen. Hier kann auch meine Partnerin von ihrem vielleicht zu hohen Standard ein Stück zu mir treten und ich von meinem etwas zu niedrigen Standard ein bisschen, aber ich weiß genau wie, dann merke ich auf einmal, okay, es gibt einen Zugang zu dem Thema, der ist rational. Und ich glaube, deshalb kann es für Männer einfach eine Erleichterung sein, weil dieses Buch ganz bewusst die Emotionen erstmal rauslässt. Also wirklich ganz analytisch mit so einer Unternehmensberatungsbrille auf den Alltag schaut. Und deshalb im übertragenen Sinne ist das im besten Fall für viele Männer der perfekte Zugang zu einem sehr emotionalen Thema, weil man das dann erstmal analytisch lösen kann. Und wenn man natürlich organisatorisch so ein paar Dinge löst, ergibt sich daraus dann natürlich nochmal eine neue Paardynamik. Weil das Schlimmste bei Paaren ist ja, wenn diese Alltagsorganisation und diese gefühlte unfaire Aufteilung das ganze Beziehungs- und Paarleben beeinflusst. Ja, ich sitze romantisch beim Italiener, bestell gerade die Pizza und dann bin ich stinkesauer, weil mir gerade einfällt, dass schon wieder ich alle Geburtstagsgeschenke organisiere, ja? Und genau das möchte ich ja nicht, sodass man diese Familienorganisation raushält aus der Zeit, wo ich mit den Kindern zusammen bin, in der Zeit, wo ich mit meiner Partnerin oder meinem Partner was mache. Insofern, ich weiß, hier das Buch, das Männer lieben werden, ist eine steile These. Aber wenn man jetzt mal so denkt, könnte das sein, dass es vielen Paaren echt die Beziehung rettet, weil nochmal andersrum, und dann höre ich auch auf, so euch zu quatschen, auf Insta schreiben mir so viele Frauen, dass dieses Thema Mental Load am Ende dazu geführt hat, dass sie sich getrennt haben. Und wenn man das zumindest das Risiko reduzieren kann, wenn man sich über Arbeitsteilung bespricht, dann glaube ich, ist es schon ein Ratgeber, der vielleicht das Potenzial hat, dass viele ihn am Ende lieben werden.
Okay. Absolut. Ich bin ja ein totaler Fan von Kommunikation, und das ist ja ein Grundproblem auch in dem ganzen Thema. Meine Annahme formuliert, was wäre, wenn statt dem Begriff Mental Load da ein anderer Begriff für die Männer stünde, und ob sie nicht vielleicht bei Mental Load, dass das dieses Abstrakte auch verdeutlicht, dass sie von vornherein kapitulieren und sagen, Herr Mental Load, damit kann ich nichts anfangen. Weißt du, was ich meine?
Also ich finde, wir brauchen schon den Begriff Mental Load, weil es einfach die Belastung und auch die Dramatik, die dahinter steckt, benennt und die eben besonders oft Frauen verspüren. Jetzt könnte man nochmal einen anderen Druck benennen, den Männer verspüren. Ja, zum Beispiel gibt's ja auch das Thema Financial Load. Ich muss als Mann irgendwie die Familie finanziell ernähren und spüre auch einen Druck. Also da denke ich, könnten Männer für sich auch einen Begriff finden, der diese spezielle Belastung genau benennt. Jetzt bei meinem neuen Buch habe ich das Wort Mental Load deshalb auch ganz bewusst aus dem Titel gelassen. Ne, weil Mental Load meint ja schon die Belastung, meint ja oft schon, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Und im besten Fall gibt es auch Paare, und damit meine ich nicht nur heterosexuelle Elternpaare, die dieses Buch zur Hand nehmen und damit vielleicht dieses Mental Load-Problem in einer gewissen Hinsicht sogar verhindern können. Also auch das ist jetzt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil Mental Load kennen Eltern alle, Männer, Väter. Also man ist immer mal so, oh Gott, es wird mir alles zu viel. Aber deshalb habe ich jetzt bei diesem Buch, und das ist ja genau der Punkt, den du gerade auch ansprichst, dass wir mal diese Belastung rauslassen und nur mal so tun, als wäre es mit einer Anleitung alles ganz einfach. Das ist es natürlich nicht. Auch das Buch sagt am Ende, mit diesen Werkzeugen wird am Ende nicht alles super easy. Aber es ist so die Vorstellung von, als Eltern muss man ja ständig über tausende Wellen rüber. Ja, Magen, Darm im Haus hatten wir erst diese Woche. Aber was ist, wenn wir so ein Surfbrett haben, mit dem wir über diese Wellen drüber kommen? Ne? Und das ist so das Problem. Aber um nochmal auf deine Ursprungsfrage zu gehen, ich fände es super, wenn die Männer-Community, speziell die Väter-Community, auch über ihre Belastung spricht und vielleicht auch ein Wort dafür findet. Denn gestresst sind Väter. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und zwar in einem hohen Maße.
So, ich wollte eigentlich noch eine Zwischenfrage stellen. Jetzt sind wir schon wieder beim anderen Thema. Aber ich meine, ich wollte eigentlich noch mal hören, wie findet denn dein Mann das Buch eigentlich? Oder ist der jetzt schon Experte und sagt so, erzähl mir was Neues? Oder hat er es Korrektur gelesen? Oder wie lief das?
Das erste hat er auf jeden Fall gelesen, weil er ja auch drin vorkommt. Er musste das freigeben. Das war natürlich überhaupt kein Thema, vor allem, weil er möchte da in meinem ganzen Social-Media-Öffentlichkeitsding wirklich gar nicht vorkommen. Aber er hat es gelesen. Er musste es lesen und er hat auch jetzt das Neue gelesen, aber eher aus der Perspektive, was sagst du dazu? Und ne, Frauen neigen ja dazu, dass sie immer nicht so über ihre Erfolge sprechen, aber er fand es richtig gut. Und ich habe jetzt schon von mehreren Männern gehört, dass sie es richtig gut fanden. Und das macht mir natürlich Mut. Und wenn ihr vielleicht dann auch noch gute Rückmeldungen bekommt von eurer Community, würde mich das noch mehr freuen. Aber tatsächlich, er fand es gut und er ist natürlich schon sehr eingebunden in das Thema. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, und das macht vielleicht auch wieder anderen Männern Mut, die jetzt auch zuhören, wenn ich mit meinen feministischen Themen komme und wieder mich aufrege, zu Recht, und meinen Zeitungsartikeln, dann kriegt er schon immer so einen glasigen Blick. Und ist jetzt nicht so, dass ich jetzt alle vorstellen, bei Laura Fröhlich zu Hause wird er immer frei und offen und auf Augenhöhe über Gleichberechtigung.
Das hätte ich jetzt gedacht, und da wollte ich nämlich auch mal fragen, wie ist das eigentlich? Habt ihr jetzt einen Vorzeigehaushalt? oder seid ihr in der Familie so richtig klassisches Team?
Sehr, sehr gute Frage. Also Vorzeigehaushalt, nein. Aber wir haben echt viele Herausforderungen für uns gelöst, indem ich mich damit beschäftigt habe, dann das Gespräch gesucht habe, mein Mann sich darauf eingelassen hat. Und wir machen echt dieses Küchenmeeting. Und bei uns hat sich in den letzten 6, 7 Jahren so viel verändert. Ich habe wirklich manchmal gedacht, wie soll dieses Familienleben funktionieren, wenn ich so am Ende bin und auch so frustriert und genervt. Und ich dachte, wie wird das? Und es hat sich komplett geändert. Wir haben uns da beide auch ein bisschen verändert durch die Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich bin zum Beispiel auch mittlerweile anders geworden. Ja, ich erzähle immer das Thema, mein Mann hat neulich ein Geburtstagsgeschenk für einen Kindergeburtstag mit meinem Sohn ausgesucht, eine Brotbox mit einem VfB drauf und eine Schokolade rein. Dann hat es ein braunes Paketpapier eingepackt und dann habe ich gedacht, oh, können wir das so abgeben? Ja, die anderen Mütter tatsächlich, die mit den Kindern immer zu unseren Geburtstagen kommen, die haben mal so Mörderpakete mit Schnickschnack und ich dachte, wie hier mit unserem braunen Paket. Da habe ich gedacht, genau das ist der Punkt. Wenn ich jetzt wieder hinterher manage und da noch eine Schleife drauf mache und noch ein Kaugummi und noch einen süßen Stift dran bändel, dann gebe ich meinem Mann das Gefühl, dass ich es ihm nicht zutraue. Und das ist der Punkt. Also ich möchte sagen, wir sind keine Vorzeigefamilie, wollen wir auch gar nicht sein. Wir sind auch manchmal gestresst und wir haben auch Konflikte. Aber diese Arbeitsteilung, die haben wir im Griff, weil wir tatsächlich dieses Küchenmeeting und das, was ich im Buch beschreibe, schon auch durchziehen. Und das muss nicht perfekt sein. Und es ist auch bei uns nicht perfekt. Aber wir haben einen anderen Blick auf Arbeitsteilung. Und das hat, ich würde sagen, alles verändert. Und deshalb merke ich das natürlich auch bei Paaren. Wir sind jetzt so um die 40. Da gibt's auch viele Krisen und die gehen oft um die Arbeitsteilung, um fehlende Wertschätzung und um fehlende Kommunikation. Du hast richtig gesagt, das ist eh das A und O und Schwierigste. Und ich glaube, dass wir über das Reden über Arbeitsteilung einfach viel in Kommunikation sind und das ist schon die halbe Miete.
Du hast es gerade schon angesprochen, gleichberechtigte Arbeitsteilung. Darauf läuft es ja im Grunde hinaus bei dir und in deinen Büchern. Ein großes Thema. Warum ist dir das so wichtig? Also, dass das gesellschaftlich, im gesellschaftlichen Kontext wichtig ist, ist klar, aber was triggert dich da besonders?
Ja, also ich habe das so erlebt, auch damals, als ich so besonders gestresst war, dass das ja eine Arbeit ist, die jeden Tag von vorne anfängt und keiner dankt's dir. Ja, also ich habe mich bemüht und getan und gemacht und auch in Bezug auf die Kinder. Das wurde einfach nicht gesehen, was auch in Bezug auf Kinder normal ist. Das heißt, diese Arbeitsteilung ist sehr undankbar. Und ich sage es euch auch ganz ehrlich, wenn wir über Geld sprechen, mein Rentenbescheid hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Das heißt, ich racker mich ab, ich habe einen Puls, bis dahin Migräne und alles und tu und mach und back noch am Wochenende einen Kuchen. Und ich habe einen Rentenbescheid, von dem kann ich niemals leben. Und ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe das Buch meinem Vater gewidmet, weil der uns sehr feministisch erzogen hat. Also daher kommt vielleicht auch so ein bisschen die Wurzel meiner Arbeit. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Ja, mein Vater hat meiner Schwester und mir beigebracht, Frauen und Männer sind gleichwertig. Und jetzt sitze ich hier und sammel die Schmutzstrümpfe von 4 anderen Menschen ein, bekomme kein Geld dafür und niemand sagt, Laura, du machst einen geilen Job. Und ich glaube, diese Wut, die daraus entstand, die ist vielleicht auch so ein Synonym für die Wut von vielen und nicht nur Frauen, die viel Fürsorgearbeit machen. Und diese fehlende Wertschätzung, die hat mir richtig wehgetan. Ne? Hinter Wut steckt ja oft Schmerz. Und darum, auf die Frage zuzukommen, ist mir das so wichtig, weil mir das richtig wehgetan hat, wie ich mich abgerackert habe und wie ich dann auch gesehen habe, das passiert Frauen überall. Ja, also da ist so diese feministische Feuer in mir nochmal entfacht. Und das ist der Grund, warum mir das im Alltag wichtig ist. Und ich habe eine Tochter, ich möchte nicht, niemals, dass sie dieses Gefühl hat. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Ich möchte im Übrigen auch nicht, dass meine Söhne so einen verzweifelten Väterkampf später führen müssen, ne? Denn ich sehe das auch ein großer Schmerz dahinter.
Viele, also du hast es vorhin kurz einfließen lassen, dass das, oder Marco, jedenfalls, erst wenn man sich getrennt hat, weiß man meistens ja, woran es gelegen hat. So, und das ist ja dann meistens genau der Knackpunkt, der Dinge verändert, so rein aus dem Systemischen. Warum ist das bei vielen Eltern, warum geht das nur durch eine Trennung? Warum kriegen wir es nicht früher hin?
Ja, also dass sie sich dann auch sozusagen die Schuldigung, dass sie sich dann auch die Care-Arbeit plötzlich gleichberechtigt teilen, ne? Also
na, das ist ja nur eine Annahme. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, weil wenn sich Paare trennen, ist ja manchmal auch dann erstmal eine Zeit lang Alleinerziehung dahinter. Ich glaube, dann hast du auch keine Gleichberechtigung.
Aber Laura hat, glaube ich, die Erfahrung auch von Userinnen gemacht, oder? Dass irgendwie in der Partnerschaft es nicht gleichberechtigt lief, dann haben sie sich getrennt, halt wegen dieses Mental Loads auch. Und wenn in der Trennung funktioniert es plötzlich besser. Also dann wird vieles gleichberechtigter gehandhabt. Ja.
Weiß ich nicht, Laura, kannst du bestimmt sagen, oder?
Also genau, das ist auch gar nicht so unkompliziert, aber tatsächlich gab es auch neulich auf Zeit Online dazu einen Bericht. Wir haben uns erst die Care-Arbeit richtig geteilt, als wir uns getrennt haben. Ich habe den Artikel geteilt und dann kam viel Rückmeldung auf Instagram, so war es bei uns auch. Jetzt muss man dazu sagen, dass man sich trennt und danach die Arbeit aufteilt, weil man zum Beispiel auch ein Wechselmodell hat, ist ja auch nicht selbstverständlich. Manchmal geht Wechselmodell finanziell nicht, manchmal verkrachen sich die Eltern so hart, dass das gar nicht mehr funktioniert. Muss man auch dazu sagen, ne? Also es ist nicht immer nach der Trennung funktioniert alles super, gar nicht. Aber wir nehmen jetzt mal so ein Paar, die sind einfach kein Liebespaar mehr, ja? Sie kriegen es auf die Kette, sich einigermaßen vernünftig zu trennen, haben sich für das Wechselmodell entschieden, kommen noch einigermaßen klar und teilen sich dann auf einmal auf zwei Wohnungen auf. Jetzt passiert ja Folgendes. Es gibt zwei Haushalte und in zwei Haushalten brauchen die Kinder Hausschuhe. Da muss Mittagessen gemacht werden, wenn der Vater eine Woche die Kinder alleine hat. Da müssen Elternbriefe unterschrieben werden. Und dann habe ich vielleicht als Vater, der bisher nicht so eingebunden war, ging nicht, whatever, auf einmal einen Haushalt und eine Woche lang zwei Kinder ohne jemand anderen. Und muss mich um das alles kümmern. Und dann denke ich, oh krass, das ist aber viel. Jetzt fange ich an, mich zu organisieren. Mal besser, mal schlechter, wird aber immer leichter. Und dann auf einmal sehen die Küchenmeetings, die auch ja getrennte Paare, wenn sie sich noch gut verstehen, machen können, ganz anders aus. Ja, dann kommt nicht nur die Mutter mit so einer Liste, sondern der Vater genauso. Und dann merkt man einfach, die Kompetenzen verteilen sich. Also diese Chance, wenn ich als Vater alleine zuständig bin für die Kinder und mir auch keiner reinquatscht, ist riesig, weil ich dann meinen Alltag mit den Kindern auch bestreite und hinbekomme. Und jetzt ist der Rat natürlich nicht, trennt euch alle, nehmt euch zwei Wohnungen, sondern
das wäre zu einfach, glaube ich.
Das wäre zu einfach. Und das wollen viele Paare ja auch nicht. Ich lebe mit meinem Mann super gerne zusammen. Ich möchte keine zwei getrennten Wohnungen. Aber man kann natürlich sich anhand solcher Erfahrungen etwas rausnehmen. Was kann ich als Elternpaar lernen? Und deshalb ist natürlich auch die Forderung, dass man sich eine Elternzeit möglichst teilt und vor allem auch, dass zum Beispiel Väter, wenn das Kind, jetzt mal so optimal gesehen, das Kind 7 Monate nimmt die Mutter Elternzeit und nach 7 Monaten steigt die Mutter wieder in den Job ein und der Vater nimmt dann nochmal 7 Monate Elternzeit und ist dann, solange die Mutter wieder in den Job einsteigt, mit den Kindern allein zu Hause. Ich weiß an alle, die zuhören, dieses Modell geht leider für viele einfach nicht, aber nehmen wir mal so den Optimalfall, dann ist der Vater allein mit den zwei Kindern oder einem Kind, Baby, und denkt, oh shit, das ist ganz schön hart, aber ich krieg's hin, ja, und ich bin kompetent und wir können uns danach dann wieder besser abwechseln, weil ich vor allem auch weiß, was es bedeutet, weil ich aber auch die Freude empfinde, ne, diese Zeit mit den kleinen Kindern und dem kleinen Kind, wenn ich so einen Tag geschafft habe, es fühlt sich an, als wäre ich ein Superheld, und ich weiß aber auch, wie ätzend es manchmal sein kann, diese ganze Care-Arbeit und diesen ganzen Mist. Ne? Und das ist das, was wir uns aus diesen Erfahrungen von diesen getrennten Paaren vielleicht auch als Elternpaar rausnehmen können.
Kleiner Spoiler, bevor ihr euch trennt, legt einfach eine ganze Menge Listen an und dann könnt ihr nämlich gleichzeitig darauf zurückgreifen und könnt euch die Arbeit gut aufteilen.
Genau. Das ist ja Weg. Das Buch.
Ist nicht generalisiert, ist auch nicht, glaube ich, ist N gleich 1, aber es hat bei uns zumindest geholfen.
Ja, und das ist ja genau, das Buch meint ja genau das. Also Familie als Team meint genau das. Wie können wir uns, ohne uns zu trennen, die Arbeit vernünftig aufteilen? Und dazu muss man auch nicht alles, was im Buch beschrieben ist, genauso machen. Aber wie du sagst, irgendwann findet man für sich ein Ordnungssystem, das funktioniert. Und wie du gerade sagst, wir haben Listen, wir teilen uns das auf. Und das ist wirklich schon auch der Zaubergriff. Und der löst dann oft auch die emotionale Seite. Weil wenn ich weiß, was es bedeutet, so einen ganzen Tag allein mit so einem Säugling zu Hause, und noch den Haushalt und noch die E-Mails abrufen, dann weiß ich zu schätzen, was das bedeutet, wenn es meine Partnerin oder mein Partner macht.
Laura, ich bin mit deinem Buch noch nicht durch, aber ich habe schon einmal so quer gelesen und ein Kapitel oder ein Abschnitt beschäftigt sich mit dem Thema vorgetäuschte Inkompetenz bei Männern. magst du das bitte mal erklären, was du damit meinst mit vorgetäuschte Inkompetenz?
Ja, Marco, ich bin jetzt nur kurz irritiert, weil ich meine, dass ich nicht bei Männern geschrieben habe, oder?
Also, aber da wir ja ein Papa-Podcast sind.
Okay, ja, ich sage dir eins, vorgetäuschte Inkompetenz, das ist auch mein Spezial, meine Spezialkunst, wenn ich zum Beispiel sage zu meinem Mann, oh, das Internet geht nicht, du musst mal irgendwas am Router verändern. Ja, ich meine, ich könnte mich damit auch beschäftigen. Also vorgetäuschte Inkompetenz kennen alle Menschen. Ganz oft treffen wir sie aber im Haushalt an. So, das meint dieses, ich kann ja gar nicht so gut putzen wie du oder ich habe nicht so gute Geschenkideen oder ich sehe den Schmutz einfach nicht. Ja, das ist eine Vortäuschung von einer Inkompetenz, die so ja nicht Realität ist. Also jeder erwachsene Mensch, der von den mentalen und körperlichen Fähigkeiten in der Lage ist, eine Wohnung zu putzen. Ein Mensch, der einfach auch alleine leben könnte, weil er dann auch irgendwie putzen und irgendwie kochen und irgendwie waschen muss. Der täuscht dann nur vor, das nicht zu können. Ja, in Zeiten von YouTube und was weiß ich, kann man sowohl Feinwäsche waschen als auch nochmal einen Modem irgendwie neu. Da seht ihr schon, ich kenne mich nämlich auch nicht aus. Aber ich könnte jetzt, ich weiß es, ich könnte mich jetzt ins Internet begeben und nachforschen, wie kann man ein Modem neu konfigurieren, was muss ich tun, wenn das Internet nicht geht.
Also, aber dann musst du ja jeden Tag so viele Tutorials gucken. Also ich meine, die Zeit musst du ja auch erstmal wiederfinden. Ne?
Ja gut, aber dieses Problem habe ich tatsächlich öfters. Und noch öfters hat man natürlich das Problem mit dem Wäschewaschen und dem Saubermachen. Insofern will ich es nicht männlich framen, aber es ist so dieses typische, ich kann das halt nicht so gut wie sie. Nur so als Beispiel, Marco, weil du es auch so angesprochen hast. Und dieses Inkompetenz-Vortäuschen ist einfach eine sehr unfaire Methode innerhalb einer Partnerschaft, weil der andere weiß ja ganz genau, also putzen kann eigentlich jeder. Ne? Es muss jetzt nicht der Goldstandard sein, aber Bronze. Und wenn ich jetzt so tue, als könnte ich es nicht, dann veräpple ich eigentlich meinen Partner oder meine Partnerin und stelle mich blöd. Ich hatte das sogar neulich mit meinem Sohn. Der hat sich extra blöd gestellt, die Strümpfe zusammenzulegen. Und dann habe ich ihm das auch gesagt. Du tust jetzt nur so, damit du es nie wieder machen musst. Aber das akzeptiere ich nicht. Ne? Ich zeige es dir noch 100 Mal, du kriegst es hin. Aber tu bitte nicht so. Und wenn man sich dessen einmal bewusst ist und den anderen vielleicht auch über dieses Kapitel nochmal darauf anspricht. Du, ich habe manchmal das Gefühl, du tust nur so. Wie geht's denn dir damit? Und vielleicht aber auch mal selber bei sich kehrt. Ja, also wie gesagt, auch ich habe da meine blinden Flecken. Dann merkt man wieder in Bezug auf die Kommunikation, dass es kein faires Verhalten ist. Und wenn ich mir in meiner Partnerschaft, wenn ich gut kommunizieren möchte und mich selbst reflektiere und auch den anderen ansprechen darf auf was, was mich stört, ist dieses Verhalten nicht so in Ordnung. Aber oftmals kennen wir das ja gar nicht. Mir war das ja auch mal neu, dieses Weaponized Incompetence. Ich kann es nur empfehlen, dass man das mal anspricht und dadurch auch viel lernt. Und da kann man sich ja eben dieses Kapitel aus dem Buch nehmen, weil wie gesagt, es heißt im Buch auch nicht, das machen immer nur die Männer, sondern das ist einfach eine Methode, die wir alle kennen und wo man sich mal gedrückt hat. Und wie gesagt, in der Studenten-WG damals habe ich mich davor auch gedrückt, indem ich gesagt habe, ich kann es nicht, aber es ist einfach keine faire Methode. Und deshalb, wenn wir miteinander auf Augenhöhe sprechen, kann man diese Verhaltensweise mal reflektieren oder eben auch ansprechen, wenn es einem beim Partner oder bei der Partnerin auffällt.
Wenn wir mal als Team nochmal die Familie betrachten, da gibt es ja verschiedene Teammitglieder. Ne? Also es gibt Mutter, Vater oder Mutter, Mutter oder Vater, Vater, je nachdem. Und es gibt die Kinder. So, das sind ja auch vollwertige Teammitglieder. Naja, vollwertig, also prozentual nicht ganz, aber trotzdem ja so, dass sie auch sicherlich das ein oder andere übernehmen können. Wie kann man die Kinder als Teammitglieder dann auch so einbinden, sodass sie, und ich finde das ja eigentlich auch sehr wichtig, finde ich einen wichtigen Aspekt, die sich ja dann auch wertgeschätzt beziehungsweise ernst genommen fühlen. Ne? Also Aufgabenübernahme bestimmter Sachen muss jetzt nicht der klassische Müll rausbringen sein, kann ja auch was anderes sein. Aber wie kann man das machen? Weil ich glaube, ist auch so ein kleiner Schlüssel in dem Ganzen, oder Gleichung.
Total. Und die sind auch wirklich vollwertige Mitglieder. Und du hast es richtig gesagt, Kinder möchten sich auch wertgeschätzt fühlen. Und es ist im Übrigen sogar durch Studien belegt, dass Kinder, es hört sich echt ein bisschen seltsam an, aber Kinder, die im Haushalt beteiligt sind und Verantwortung übernehmen, nehmen später weniger Drogen, sind beruflich erfolgreicher und können ihr Leben besser organisieren. Das ist echt absurd, aber es bestätigen Studien. Jetzt möchte ich noch mal was anderes erzählen. Das kennt ihr alle, die Kinder habt. Ganz kleine Kinder, ja, die können gerade mal laufen. Die wollen ja alles mitmachen. Also ich habe süße Bilder von meinem kleinsten Sohn, mitten in der Wäsche sitzt der, sortiert da Wäsche und möchte genau das tun, was ich mache. Was habe ich gemacht? Super toll, ja. Ich habe gesagt, du, lass das mal lieber mich machen, weil ich schon wusste, wenn der die Wäsche einsortiert, dann kann ich gleich nochmal von vorne anfangen. So machen das ja die meisten Eltern. Aber es wäre eigentlich etwas klüger und ich würde es heute auch wieder anders machen. Das kostet zwar ein bisschen Zeit, aber diesen Willen der Kinder, ein Teil zu sein, ein Teammitglied zu sein, nicht abzulehnen, sondern sie einzubeziehen. Hier, pass mal auf, nimm mal das Wäschekörbchen, trag's mal in dein Zimmer. Oder hol mir doch mal die Schuhe, dann können wir uns schon mal anziehen. Halt mal den Rührlöffel, dann kann ich gleich die heiße Suppe umrühren. Also das heißt, die Kinder nicht, wenn die klein sind, nicht außen vor lassen, sondern mit einbeziehen. Jetzt bitte an alle Eltern, die jetzt denken, na toll, der Zug ist abgefahren, geht auch noch, wenn die Kinder älter sind. Bedeutet einfach, sie mit ins Küchenmeeting einzuberufen und sagen, hey, setzt euch mal dazu, kommt, wir schauen mal, was müssen wir nächste Woche erledigen, was könntet ihr denn übernehmen? Zum Beispiel kannst du dir zutrauen, deine Fußballsachen selbst zu packen. Kannst du da selber dran denken? Dann kann man eine Woche später gucken, hat das funktioniert? Oftmals lernen die Kinder, dass es funktioniert oder man unterstützt sie halt dann doch noch mal mehr. Aber ich denke, wir können den Kindern viel mehr zutrauen. Und auch wenn die erstmal sagen, nee, will ich jetzt nicht, ne? Sie haben ja als kleine Kinder gesagt, ich bin dabei. Dann hat die Mutter und der Vater haben 20, 30 Mal nee gesagt. Und dann sagen die irgendwann, gut, dann nicht, ne? Deshalb auch meine Kinder sagen, Spülmaschine ausräumen, auf keinen Fall. Aber dann wirklich auch sagen, Moment mal, ihr seid ein wichtiges Teammitglied. Wir zählen auf euch. Ihr gehört dazu. Und im Übrigen, kleiner Trick, es ist gesetzlich verankert, dass Kinder im Rahmen ihrer Möglichkeiten im Haus halt mithelfen. Als kleiner Tipp für alle, die Teenies haben, die in den Streik treten, deren Gehirn baut sich um, die haben keinen Bock, verständlich, kann man mal an den Kühlschrank hängen, diesen wunderschönen Auszug aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Trotzdem, auch mit positivem Ansatz, die Kinder, die lernen da so viel für ihr eigenes Leben. Und ich erlebe das immer bei Workshops mit Alleinerziehenden. Die haben oft keine andere Wahl, als die Kinder von Anfang an mit einzubeziehen. Und die machen aus der Not heraus eigentlich genau das Richtige. Und die Kinder, das hattest du auch nochmal erwähnt, fühlen sich gewertschätzt, weil sie merken, es ist ein wichtiger Beitrag, den ich leiste. Und ich möchte noch einen kleinen Trick beifügen, weil auch wenn jetzt wieder alle denken, die Laura Fröhlich hat ihre Kinder im Griff. Nein, auch bei uns gibt es Diskussionen um Socken. Das ist ganz normal. Aber zum Beispiel haben mein, ja, natürlich. Ich habe jetzt wirklich auch geflucht. Jetzt haben mein Sohn und ich aber bei ChatGPT eingegeben, was können wir tun, wenn ein Kind seine Socken nie aufräumt und die Mutter immer sauer wird? ChatGPT hatte so gute Ideen, hat zum Beispiel vorgeschlagen, ein extra Wäschekörbchen in das Zimmer stellen, damit die Hürde ganz gering ist. Ich sag euch, seitdem klappt's. Es ist ein Wunder. Ich wollte diesen super Trick allen verzweifelten Eltern mitgeben, die ständig stinke Socken aus allen Ecken ziehen müssen.
Super, so, oder? Basketballkorb, oder? Also man kann dann sozusagen Basketball damit spielen.
Ah, ja, okay. Ganz genau, genau. Aber niedrigschwellig, ne? Also es ist zugänglich und die Teenie-Kinder, also hier dieses schmutziger Socken in das Badezimmer, dann in die Wäsche, das ist für so ein pubertäres Umbauarbeitungsgehirn vielleicht schon zu viel. Niedrigschwellig, aber ich wollte nicht mehr die Stinkesocken von irgendwo rausziehen. Oh, genau, fühlst du? Und das ist natürlich auch ein Frust, den Eltern spüren, auch den Kindern gegenüber. Ey Leute, ich bin doch nicht das Mädchen für alles, der Junge für alles in dem Fall. Und da geht's eben auch genau um diese Wertschätzung, weil ne, ihr kennt ja alle dieses Gefühl, immer diese Stinkesocke, sich bücken, aufheben und wegschmeißen. Es fühlt sich manchmal so demütigend an, wenn du das zum 7. Mal am Tag machst, ja. Und das alles, da gibt's eigentlich ganz coole Tricks. Ich habe auch in meinem Buch die Eskalationsklammern, aber ich will nicht zu viel verraten.
Nein, außerdem kriege ich diesen Geruch schon nicht mehr aus der Nase jetzt.
Hören wir auf, über Stinkesocken zu reden.
Genau, aber wir reden nochmal über Tricks. Einen hast du gerade schon verraten und im Vorwort deines Buches versprichst du noch viel mehr Tricks und Kniffe, sodass der Familienalltag nicht mehr ganz so leicht ins Wanken gerät. Mhm. Ich wollte dich nach drei Tricks eigentlich fragen. Einen hast du jetzt ja schon verraten. Hast du noch zwei Tricks auf Lager, mit denen du uns sozusagen ein bisschen anfüttern kannst? So ganz einfache Kniffe, die den Alltag so ein bisschen leichter machen. Also nichts mit Socken, bitte.
Nichts mit Socken, okay. Also einmal sich ein kleines Familien-Wikipedia anlegen und zwar langfristig. Also ein Ort, wo man verschiedene Dinge sortiert hat. Also da werden die Impfausweise abgelegt, die Super-Tricks, wohin fährt man als Familie am Wochenende, wie wasche ich die ganzen Wollsocken, dass sie nicht eingehen und so weiter. Also ein Ort, wo so Dinge abgelegt sind, wo jeder...
Doch Socken gesagt.
Habe ich doch wieder Socken gesagt. Oh Gott, Marco, da siehst du mal, wie ich zuhöre. Also, vergesst wieder die schmutzige Wäsche. Ein duftendes, wunderbares Familien-Wikipedia. Denn ich möchte es auch deshalb so nennen, weil viele Eltern haben ja das Problem, wenn sie dann doch mal von der Magen-Darm-Epidemie betroffen sind, dann und sie sind aber die Alltagsmanagerin oder der Alltagsmanager, dann werden sie auch noch ständig gefragt, können sich nicht gut erholen. Das heißt, ein Ort, wo man Dinge ablegt, die einfach wichtig sind. Auch zum Beispiel Geschenkideen für Kinder, da hat man einfach einen Ort, das Gehirn sozusagen auslagern. Und ihr hattet vorher auch schon von Listen gesprochen. Da kann man auch ganz wunderbar Listen anlegen. Also sowas wäre zum Beispiel eines der Tricks. Also keine Tricks sind ein absolutes Muss. Deshalb, ihr könnt da aus einer Fülle von Blumensträußen auswählen. Ich hatte die Eskalationsklammern. Und am Ende ist es vor allem für mich das Küchenmeeting, das ich schon genannt habe. Das ist für mich ganz grundlegend, einmal in der Woche treffen, maximal 15 Minuten die kommende Woche besprechen und daraus ergeben sich dann wieder aus diesem Küchenmeeting ganz viele neue Tools und Tricks wie Organisationssysteme. Aber deshalb nochmal zusammengefasst, Eskalationsklammern, das Küchenmeeting und ein Familienwikipedia. Ich würde mal sagen, wenn man diese drei Dinge für sich verändert, dann ist schon mal viel gewonnen. Aber andere Familien haben vielleicht andere tolle Ideen, die sie sich aus dem Buch rausholen und da gibt's echt ganz, ganz viele.
Sehr schön. Und vielleicht geht sowas mit Musik auch nochmal einen Ticken besser. Das wäre meine letzte Frage. Marco, es sei denn, du hast noch eine andere Frage? Eine letzte?
Ich lese erstmal das Buch komplett durch und dann melde ich mich bei Laura nochmal.
Also Musik ist immer gut, denn vielleicht habt ihr das schon selbst erfahren, wer singt, kann nicht gleichzeitig grübeln und sich stressen. Ja, also deshalb sehr guter Tipp. Gibt übrigens auch den Tipp im Buch, dass man zum Beispiel, ne, gerade Eltern brauchen dringend Pausen, immer dann, wenn ich vielleicht von meinem Job nach Hause fahre mit dem Auto, mache ich meine Lieblingsplaylist an, mache mir so Pausen in den Alltag, zum Beispiel verbunden mit Musik, in denen ich laut in der Küche singe. Oder aber zum Beispiel, wenn wir abends zusammen aufräumen mit den Kindern, machen wir drei Lieblingshits rein, singen dazu und räumen auf. Und wenn die drei Hits zu Ende sind, hören wir auch auf mit dem Aufräumen. Also in Kombination mit Musik geht sowieso alles. Noch ein super Tipp an alle Eltern mit ganz kleinen Kindern. Fangt mit diesen typischen Kinderliedern, die einem wirklich, wirklich Simone überall hin begleiten. Erst gar nicht an. Ja, fangt erst gar nicht an, sagt, ich mag schon Rolf Zukowski, aber nicht die ganze Zeit, tut so, als gäbe es die Weihnachtsbäckerei nicht und Kinder gewöhnen sich auch an ganz tolle Elternlieder oder aber auch Lieder, die speziell für Eltern und Kinder gemacht sind. Das würde ich heute auch anders machen.
Danke, das hätte ich nicht besser sagen können, das ist nämlich genau der Cliffhanger, den ich brauche zu meiner letzten Frage mit unserer Papa-Playlist, die man dann genau dafür einsetzen kann, also was Laura sagt. Quasi. Und Laura darf jetzt sogar auch noch einen Song hinzufügen.
Genau. Also ganz kurz für alle, die uns zum ersten Mal hören. Wir haben auf Spotify, kann man nicht nur unseren Podcast hören, wir haben auf Spotify auch eine echte Papa-Playlist und die wächst von Gast zu Gast und von Gästin zu Gästin an. Also jeder Gast darf sich ein Lied wünschen, was zur Folge passt, was zum Thema passt. Vielleicht eins, was du heute Morgen gehört hast, ein Ohrwurm, dein Lieblingslied. Alles ist möglich.
Ja, Marco hat mir jetzt meine Frage beendet, aber genau das wäre quasi mein Beitrag gewesen zu dem, also was Marco sagt.
Also ich habe, jetzt muss ich kurz überlegen, ich habe auf jeden Fall eine richtig geile Idee, aber jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Wie können wir das auch so machen, dass ich den nachreiche? Oder muss ich es jetzt sagen im Podcast?
Nee, wir können das auch Das können wir auch nachreichen und dann sagen wir, das ist eine Überraschung. Schaut doch mal ans Ende der Playlist, da findet ihr dann Lauras Wunsch.
Das ist ein total schöner Cliffhanger. Ja, genau. Gut. Also, dieses Lied, was wir bisher noch nicht benennen können, kommt auf jeden Fall auf die echte Papas Playlist, die ihr unbedingt euch mal anhören solltet. Genauso wie natürlich unserem Podcast. Also diese Folge hört ihr ja schon, aber wir haben auch ganz viele andere ältere Folgen, die total super sind. Anhören, downloaden, bewerten gerne mit 5 Sternen. Und wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder zu den echten Papas generell, könnt ihr uns auch in eine E-Mail schreiben. Und wohin die E-Mail geht, das weiß wie immer der Flo.
Das ist podcast@echtepapas.de.
Genau, das war unser Werbeblock. Jetzt haben wir noch einen Werbeblock für dich, Laura. Wobei wir schon ja viel über deine Bücher gesprochen haben. Aber wenn man jetzt ein bisschen Blut geleckt hat und noch mehr über dich und über Mental Load und die ganze Thematik wissen will, wo geht man am besten hin? Was ist dein favorisierter Social-Media-Plattform? Wo findet man dich?
Also vor allem Instagram. Unter Mental Load Expertin findet ihr mich und ich freue mich ganz arg über Followerinnen und Follower, weil ich da viele Umfragen mache und ich brauche unbedingt mehr Väter, die mir folgen, damit diese Umfragen nicht so rein weiblich konnotiert sind. Also da würde ich sagen, das ist mein Hauptkanal und für alle, die sich außerdem noch so eine kostenlose Excel-Tabelle mit sämtlichen Alltagsaufgaben raussuchen können, die finden über meinen Newsletter noch die den entsprechenden Download. Das findet ihr aber auch alles auf Instagram. Um mich kommt man im Internet, glaube ich, sowieso nicht rum.
Gut, das ist meine Ansage. Okay, ja, dann freuen wir uns, wenn wir uns demnächst bei Instagram sehen. Und es war total schön, dass wir uns hier gehört haben. Vielen Dank, dass du da warst mit diesem wichtigen Thema, finde ich, und es auch für Väter aufbereitet hast.
Ich freue mich total, dass ihr mich eingeladen habt, weil ich das so wichtig finde, dass Väter und Mütter gemeinsam über dieses Thema sprechen. Also auch herzlichen Dank an euch.
Ja, wir hoffen, wir haben mit dieser Folge einen Anstoß dafür gegeben. Gut, dann vielen Dank, Laura, und alle anderen hören wir in 2 Wochen wieder genau an dieser Stelle. Bis dann, macht's gut.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.